Herzlich willkommen zu Carstens Corner Folge 4. Wir widmen uns heute den integrierten Managementsystemen. Wir unterscheiden zwischen, was ist Schauspiel in der Integration und was ist echte Integration. Wir sprechen über Nutzenargumente, die funktionieren, und Nutzenargumente, die eher schwach und Vorwand sind. Wir haben viele praktische Beispiele dabei und geben euch einen klaren Weg, wie ihr zu einer echten Integration eures Managementsystems kommen könnt. Carsten, schön wieder hier zu sitzen.
Ja, finde ich auch. Danke.
Wenn ich das richtig verstehe, bist du gerade im Begriff, einen Beitrag bei der DGQ zu veröffentlichen, was das Thema integrierte Managementsysteme adressiert, mit der Überschrift Managementsysteme haben nichts mit Qualität zu tun oder so ähnlich. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt schon final ist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, was genau du davor hast.
Ja, klingt ja erstmal ein bisschen provokant, ne? Denn ich denke, weitläufig ist so die Aussage, ja, Managementsystem und Qualität, das gehört irgendwie so zusammen. Das ist so ein Themenkomplex. Und deswegen recht provokant diese Überschrift, und die geht sogar noch mit einem Untertitel weiter. Ich glaube, es steht nachher nicht als Untertitel im Beitrag, aber im Prinzip ist es so gedacht. Und zwar, der Zusammenhang ist rein historisch und oft schädlich. Und genau, nähern wir uns dem Thema mal so ein bisschen. Ich mache mal als Einleitung gerne, was ist eigentlich nach unserem Verständnis umgangssprachlichen Managementsystem? Ist die Summe aller Spielregeln eines Unternehmens, und zwar unabhängig davon, ob sie mal aufgeschrieben wurden oder nicht, und unabhängig davon, ob sie softwaretechnisch gestützt werden oder nicht. Und was ist jetzt ein Qualitätsmanagementsystem? Ein Qualitätsmanagementsystem ist sind alle Spielregeln eines Unternehmens, die einen Beitrag zur Produktqualität, zur Leistung, zur Qualität der Leistung, die der Kunde erhält oder die Stakeholder erhalten, haben. Und so kann man jetzt beliebige Vorsilben sozusagen vor das Thema Managementsystem stellen und hat damit klar, welche Zielrichtung eines Unternehmens mit dieser Form von Managementsystem unterstützt wird. Und nach meinem Verständnis gibt es genauso auch ein Umsatzmanagementsystem oder ein Gewinnmanagementsystem und so weiter, was real ja schon lange existiert. Sonst gäbe es die Unternehmen nicht, die gewinnorientiert arbeiten, oder die Unternehmen nicht, die umsatzorientiert arbeiten. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, warum gibt es gedanklich diesen ganz engen Zusammenhang zwischen Qualität und Managementsystem, behaupte ich, das hat einfach nur einen historischen Grund. Und zwar war Qualität die erste unternehmerische Zielstellung, die derart systematisch über ein Managementsystem bearbeitet wurde, dann auch genormt wurde, über die ISO 9001 eine weite Verbreitung erhalten hat und somit sehr schnell im Kopf diese Assoziation entstanden ist, Managementsystem und Qualität, das hängt sehr eng zusammen. Das ist ja auch erstmal nichts Schlimmes, aber wir kommen jetzt im Themenfeld integrierte Managementsysteme so ein bisschen an Stolpersteine, die uns also über diese Historie stolpern lassen. Und zwar, was ist erstmal ein integriertes Managementsystem? Vielleicht da nochmal kurz die Schleife. Ein integriertes Managementsystem ist in der Lehre und so wie es im Moment gelehrt und auch umgesetzt wird in vielen Unternehmen, die Integration von mehreren Zielstellungen in einem Managementsystem. Meistens ist das Qualität, Umwelt, Energie und Arbeitssicherheit. Das sind so die typischen Managementsysteme, die integriert werden. Was heißt in dem Zusammenhang Integration? Das heißt typischerweise, dass man nicht separate Dokumente schafft für die unterschiedlichen Regelwerke, sondern sie versucht, in ein Dokument, sowohl softwaretechnisch als auch auf Dokumentenbasis, zusammenzufassen, soweit wie das sinnvoll möglich ist. Dass es zum Beispiel nicht drei Leitbilder gibt, sondern nur ein Leitbild, in dem diese unterschiedlichen Zielstellungen adressiert werden, oder dass es nicht mehrere Zieldokumente, Blätter, Software-Tools gibt, sondern alles in einem Tool gesteuert wird. Macht aus meiner Sicht auch sehr, sehr viel Sinn. Ist trotzdem ein bisschen merkwürdig, warum wir da sozusagen erst jetzt drauf kommen. Da komme ich aber auch gleich noch darauf zu sprechen. Aber das ist erstmal der Grundgedanke eines integrierten Managementsystems, dass ich das integriere. Das bringt ein paar Vorteile mit sich, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Der Punkt ist, dass, wie ist das jetzt mit der Historie? Ich habe gerade gesagt, das Qualitätsmanagement war eben das erste Ziel, was so gesteuert wurde. Aber jetzt ist das Thema integrierte Managementsysteme ganz merkwürdig entstanden. Und zwar deswegen, weil Es gab ja auch schon, bevor es genormt wurde und bevor das über ein Managementsystem gehandhabt wurde, gab es ja auch schon Handhabung von Arbeitssicherheit zum Beispiel oder Handhabung von Umweltaspekten oder Handhabung von Energieaspekten. Man hat das also losgelöst vom Thema Managementsystem eigentlich historisch entwickelt und irgendwann, und zwar nachdem Qualitätsmanagement schon genormt wurde als Managementsystem Mindestanforderungen, wurden dann entsprechend auch diese Managementsysteme genormt bzw. entsprechend vorgedacht und vorstrukturiert. Und über diesen zeitlichen Versatz, erst Qualität, dann kam irgendwann Umweltmanagement, dann kam Energiemanagement und Arbeitssicherheit und schon erst anders genormt und dann jetzt in der 45.001, sind die sozusagen in der normativ nacheinander entstanden und wurden in ihrer Struktur nachträglich aufeinander angepasst, mit dem Ziel, es nachträglich wieder zu integrieren. Dann ist es typischerweise so gewesen, dass alle diese Disziplinen, damit sie halt gut ans Fliegen kommen, wirklich schnell ans Fliegen bekommen, eine verantwortliche Person bekommen haben. Das heißt, man hat Verantwortliche geschaffen, um eben diese Themenfelder klar einer Verantwortung zuweisen zu können. Das ist Freud und Leid gleichzeitig. Freud deswegen, weil man dadurch schnell ins Laufen kommt, weil es jemanden gibt, der sich voll committet, der sich voll dafür einsetzt, dass dieses Thema ans Fliegen kommt. Der Nachteil war automatisch, dass diese Verantwortungsdelegation zu Beauftragten dazu geführt hat, dass die restliche Organisation sich nicht mehr verantwortlich gefühlt hat. Und das ist am schlimmsten bei Qualität, bei den anderen Themen aber auch nicht wirklich förderlich. Und dadurch sind eben so Silos entstanden, sowohl zeitlich, aber eben auch personell, die man jetzt versucht, im Rahmen von integrierten Managementsystemen wieder zusammenzuführen. Erstmal ein guter Ansatz. Aus meiner Sicht ist das aber, wie integrierte Managementsysteme häufig verstanden werden, deutlich zu kurz gesprungen, weil man nur diese Themenfelder integriert, die ich eben beschrieben habe, und nicht es ins Business integriert, da werden wir nachher drauf zu sprechen kommen, und somit im Prinzip immer noch ein Silo geschaffen hat, nur was jetzt ein bisschen größer ist, ein bisschen böse gesagt. Das heißt, ein guter Bekannter von mir, auch ein Berater, der hat das mal schön auf den Punkt gebracht, IMS steht für isoliertes Managementsystem, nämlich isoliert vom echten Business. Und da ist aus meiner Sicht der größte Punkt, wo das ganze Thema integrierte Managementsysteme krankt. Mhm.
Da waren jetzt voll viele Anknüpfungspunkte dabei, an denen wir weitermachen können. Ich würde aber nochmal ganz gerne auf diesen zeitlichen Zusammenhang zu sprechen kommen. Du stellst das jetzt als zeitliche Sequenz dar. Das heißt, du würdest aber auch der Aussage widersprechen, wenn ich das mal so auf den Punkt bringen darf, dass das Qualitätsmanagement die Grundlage des integrierten Managementsystems ist. Verstehe ich dich da richtig?
Genau, das ist etwas, was ich explizit auch in dem Artikel schreibe. Viele Qualitätsmanager oder integrierte Managementsystembeauftragten sagen so quasi, als wäre es selbstverständlich, das Qualitätsmanagementsystem ist die Grundlage eines integrierten Managementsystems. Da ist ein bisschen Wahrheit dran, aber ich glaube, es ist mehr falsch als richtig. Und zwar deswegen, weil das Qualitätsmanagementsystem ist in vielen Unternehmen auch schon ein Stück weit isoliert vom echten Business. Und wenn das die Grundlage dann ist, um die anderen Themen da rein zu integrieren, dann wird es nicht integrierter ins echte Business. Das heißt, aus meiner Sicht, das Entscheidende ist, dass man hinterfragt, was ist denn das echte Business-Management-System? Worüber wird das Unternehmen denn wirklich gesteuert? Von den Geschäftsführern, von den Vorständen, von den Führungskräften? Und in dieses reale Business-Management-System, ob das dokumentiert ist oder nicht, ist mir jetzt erstmal noch egal, da müssen die anderen Zielstellungen, Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und so weiter, hinein integriert werden. Sonst wird es nie seine volle Wirksamkeit entfachen, sonst wird es nie widerspruchsfrei werden, sonst wird es nie auch effizient werden, weil ich immer Parallelexistenzen aufbaue. Und was ist jetzt dieses Business-Management-System? Vielleicht da schon einen kleinen Schwenk. Was ist der größte Fehler, der bei Management-Systemgestaltung gemacht wird, dass von der Norm her gedacht wird? Das heißt, dass zum Beispiel in der Norm steht, ja, du brauchst eben Qualitätsziele oder Umweltziele oder so. Und dann schafft man ein Dokument, was eben diese Normforderung erfüllt. Anstatt zu überlegen, was machen wir eigentlich im Business hier in unserem echten Unternehmen, um Ziele zu definieren, zu kommunizieren und systematisch zu steuern. Und da stellt man vielleicht fest, ja, wir machen eigentlich ohnehin, es gibt eine Balanced Scorecard oder es gibt ein Business Intelligence Tool oder vielleicht auch nur eine Excel-Liste auf dem Server oder auf dem Rechner vom Geschäftsführer, ist ja auch in Ordnung. Aber in diese Welt muss das andere hinein integriert werden. Wenn ich das nicht mache, dann entstehen Parallelwelten, entstehen Redundanzen, dann entstehen widersprüchliche Informationen, dann haben wir alle Probleme, die so ein inkohärentes Regelwerk mit sich bringt.
Da höre ich so ein bisschen zwei Integrationen raus. Das eine ist die Integration der verschiedenen Fachdisziplinen oder du hast Zielstellungen genannt. Und das andere ist eben sich immer wieder auch zu fragen, okay, was ist denn, wie findet Realführung statt? Mhm. Und die Integration der Fachdisziplinen da rein. Ich würde mal gerne auf das Thema Nutzen, Argumente und Vorteile zu sprechen kommen, weil wir sprechen ja hier über einen Zustand, der im Zielbild noch nicht erreicht ist an vielen Stellen, was für mich immer ein Signal ist, okay, entweder ist es nicht sinnvoll oder die Argumente sind zu schwach. Was sind denn so typische Argumente, die du hörst, wo du vielleicht zuckst und sagst, ah nee, damit wird es nicht klappen?
Genau, also das, was häufig so als Argumente genannt wird, ist, dass man dadurch den Dokumentationsaufwand reduziert, weil man eben nicht drei Regelwerke schafft, sondern eben, wie ich das eben schon gesagt habe, aus drei Dokumenten dann öfter mal eins machen kann. Nicht bei allen Themen, bei dem zu integrierenden Management-System, aber bei vielen kann man das eben reduzieren, hat dann ein bisschen weniger Dokumentenlenkung, hat weniger, was die Leute lesen müssen. Dann ist es so, dass die Widerspruchsfreiheit natürlich besser wird, dass wenn ich in Umwelt nach links was regle, in Energie was nach rechts was regle und der Mitarbeiter möchte irgendwie versuchen, beides zu erfüllen, das geht gar nicht, ist das natürlich erstmal eine Ineffizienz im Unternehmen. Das ist so das Zweite. Was auch öfter mal genannt wird, ist Synergieeffekte zwischen den Zielen, dass wenn ich zum Beispiel Ausschuss reduziere, so aus Qualitätssicht, dass ich damit gleichzeitig oft auch Energie spare und vielleicht auch irgendwelche Verbrauchsprodukte, die umweltwirksam sind, mir reduzieren kann. So Synergieeffekte zwischen den Zielen ist auch so ein Argument, was da an der Stelle öfter genannt wird. Ich glaube aber, dass diese Argumente alle halbwegs businessmäßig irrelevant sind. Also die Dokumentenlenkung, dass aus drei Dokumenten eins wird, das spart uns ein paar tausend Euro im Jahr und dass wir schaffen über die Synergieeffekte, die wir nicht, wenn wir das, die Ziele nicht einzeln betrachten, sondern synergetisch betrachten, schafft uns noch mal ein paar tausend Euro im Jahr. Ich glaube, das ist nicht der große Hebel tatsächlich. Der große Hebel liegt eigentlich aus meiner Sicht woanders, nämlich in der Widerspruchsfreiheit. Da glaube ich wirklich, dass das einen großen Effekt hat. Denn wenn die Mitarbeiter mehrere Regelwerke sehen oder mehrere Logiken sehen, an die sie sich halten sollen und die sind widersprüchlich in sich, dann sorgt das dafür, dass viel Reibung in der Organisation entsteht, aber noch viel schlimmer auch eine gewisse Regel, wie soll man sagen?
Immunität.
Immunität sozusagen entsteht, genau, das ist ein guter Begriff, sodass dann automatisch gesagt wird, ja, es geht ja sowieso nicht, sich an die Regeln zu halten. Und dann dann verliert das Steuerungselement irgendwie seine Kraft. Da hat sich einen großen Effekt drin. Und das Ganze wird halt dann so richtig wirksam, wenn es im echten Business integriert ist, weil ich dann auch so Verschiebungen zwischen Prioritäten nicht habe. Und zwar ist es so, wenn ich ein isoliertes, was weiß ich, Umweltmanagementsystem zum Beispiel habe, wo sich jemand drum kümmert, dann wird er auf jeden Fall sagen, ja hier, wir haben 27 Maßnahmen, die wir umsetzen müssen und die erste ist die allerwichtigste, die müssen wir unbedingt machen. In seinem Silo ist das richtig, aber wenn ich das vergleiche mit dem restlichen Business, was im Unternehmen passiert, kann es sein, dass seine wichtigste Maßnahme in der Summe aller Maßnahmen des Business-Management-Systems die 7.350. wichtigste Maßnahme ist. Das heißt, eigentlich völlig irrelevant ist. Und sowas taucht eben nur auf, wenn ich das wirklich integriere ins Business-Management-System und die Prioritäten alle miteinander vergleiche. Sonst wird jeder in seinem Silo sagen, meine wichtigste Maßnahme ist die wichtigste überhaupt. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo auch ganz viel Ineffizienz entsteht. Und das andere ist, wenn man wirklich vom Business her denkt, dann macht man sich halt Gedanken darüber, was hilft uns unternehmerisch am weitesten. Wenn man mehr aus der Norm heraus denkt und entweder aus den Einzelnormen oder aus dem bisher gedachten integrierten Management-System heraus denkt, dann legitimiert man sein Tun häufig aus der Norm heraus. Und das ist meistens nicht unternehmerisch das Beste, was man tun kann, sondern es ist besser, gutes Business zu machen, eine gute Unternehmensführung zu gestalten. Damit hat man sowieso 90% aller Normforderungen erfüllt, wenn man das halbwegs vernünftig macht. Und sich dann im Nachgang anzuschauen, was ist das kleine Gap, was es noch gibt, was wir noch schließen müssen, sozusagen aus Compliance-Gründen, wo wir sagen, okay, die drei Sachen müssen wir jetzt auch noch machen, hätte ich naturgemäß aus guter Unternehmensführung heraus nicht gemacht. Das machen wir jetzt aber auch noch, weil es halt sinnvoll ist. Also zusammengefasst, die klassischen Argumente sind häufig eher sowas wie, wir sparen uns Dokumente und Dokumentenlenkung. Oder wir schaffen Synergien zwischen Zielstellungen. Aber die wichtigen Argumente sind aus meiner Sicht diese Prioritätenverschiebung, eine in sich schlüssige, widerspruchsfreie Steuerung des Unternehmens zu schaffen und damit das Prinzip des Management-Systems auch in der Wahrnehmung der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und wirklich auch ins Zentrum des Unternehmens, in der Unternehmenssteuerung zu stellen und nicht irgendwie mehrere Regelsysteme zu haben, die irgendwie von außen angeflanscht sind.
Das sind jetzt so die Nutzenargumente oder möglichen Vorteile, die sich da aufzeigen. Jetzt hatte ich dich schon an ein paar Stellen verschiedene Interessensgruppen nennen hören. Also zum Beispiel, dass du den Mitarbeiter als Adressat der Widerspruchsfreiheit genannt. In welchen Interessensgruppen denkst du dann noch? Also wer sollte ein Interesse haben, deiner Meinung nach, und wer vielleicht auch nicht an einem integrierten Managementsystem?
Das ist eine total wichtige Frage. Und zwar sagen viele, ja, aber es ist doch sinnvoll, ein integriertes Managementsystem einzuführen. Warum machen wir das denn nicht? Ja, vielleicht gibt es gar keinen, der das richtige Interesse daran hat in der Organisation. Denn es reicht nicht aus, wenn die Organisation als Ganzes irgendwie was davon hat, sondern ich sage immer, es muss als persönliches Interesse von Einzelpersonen geben, das zu tun, sonst wird das nicht passieren. Und jetzt kann man die einzelnen Personen mal durchgehen, die einzelnen Stakeholder eines integrierten Management-Systems. Wenn das zum Beispiel jetzt eine Organisation ist, wo ein Qualitätsmanager, ein Umweltmanager und ein Energiemanager separate Personen sind, das ist jetzt natürlich nicht immer so, aber da, wo es so ist, hat jeder Einzelne naturgemäß kein Interesse an der Integration. Denn die Integration seiner Regeln, die er sich ausgedacht hat, mit oder ohne der Organisation zusammen, ist weniger Aufwand aufrechtzuerhalten, dieses separate Regelwerk, als wenn er das integrieren muss in was anderes hinein. Die Integration bedeutet für den Einzelnen Zusatzaufwand. Der positive Effekt entsteht nur für denjenigen, der alle drei Management-Systeme verantwortet. Das ist bei größeren Unternehmen ist das dann eine übergeordnete Instanz in einem Organigramm sozusagen. Bei kleineren Unternehmen ist es häufig die Geschäftsführung oder Ähnliche, die eigentlich ein Interesse daran haben müssen, das zu integrieren. Das heißt, man muss immer im Organigramm schauen, wo werden die Management-Systeme, die man integrieren möchte, vereint im Organigramm sozusagen in der Pyramide. Und diese Person müsste ein Interesse daran haben. Und dieser Person muss man das vorrechnen, warum sich das lohnt. Und dieses, wenn man jetzt den richtigen Weg, aus meiner Sicht richtigen Weg geht, eines wahrhaft integrierten Management-Systems, also sprich alle Zielstellungen, die die Organisation hat, in ein Regelwerk zu integrieren und nur einen Steuerungsmechanismus zu haben, dann ist eigentlich die Antwort immer sehr einfach. Die Integration eines Management-Systems muss vom Top-Management ausgehen. Weil die Integration ins echte Business-Management kann eigentlich dann nur getrieben werden von der Geschäftsführung, vom Vorstand. Und was ist deren Argumentation? Also da müssen vernünftige Euro-Werte stehen. Und da reichen nicht ein paar tausend Euro jetzt bei einem Mittelständler aus pro Jahr, sondern da müssen ein paar hunderttausend oder Millionen Euro an Impact stehen, warum wir das tun sollten. Und ich glaube, das lässt sich aber sehr gut aufzeigen. Wenn man diese Widerspruchsfreiheit hinkriegt, wenn man Rückfragezeiten, Suchzeiten, klare Informationsflüsse schaffen kann, dadurch Effizienzen in Prozessen steigern kann, sicherstellen kann, dass Compliance sichergestellt ist durch die Operationalisierung in Prozessen, in Prozessbeschreibungen, in Workflows. Wenn man das vorrechnet und ihr aufzeigen kann, da stecken jetzt nicht nur so ein paar tausend Euro sozusagen Weihrauch hinter, sondern es sind wirklich harte Fakten, die entscheiden, ob wir mehr oder weniger EBIT machen, dann funktioniert Integration.
Ja. Jetzt hattest du den Projektauftrag so ein bisschen angesprochen, von wo der kommen muss. Du hast das Vorrechnen angesprochen, aber stell dir mal vor, ich bin jetzt irgendwie als Zuhörer entweder Überzeugungstäter oder bei mir laufen eben die Fäden zusammen und ich möchte das angehen. Wie würdest du dich dem widmen? Du hattest jetzt gerade schon ganz spezifisch den Prozess als Ort der Integration zum Beispiel genannt. Also vielleicht nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Ich bin überzeugt, die echte Integration würde mir helfen als Unternehmen. Wie starte ich das?
Genau. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass ich als derjenige, der das treiben möchte, egal wer in der Organisation, zum Beispiel ein Qualitätsmanager, dass ich mich recht viel mit Betriebswirtschaftslehre auseinandersetzen sollte, um denjenigen, den ich überzeugen möchte und mit dem ich zukünftig intensiv zusammenarbeiten möchte, auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist meistens eben die Geschäftsführung. Das heißt, ich sollte nicht nur fit sein in der Normgestaltung, dass da steht, es braucht irgendwie Qualitätsziele und es braucht ein Leitbild und ich muss eine Kontextanalyse machen, was auch immer, sondern dass ich weiß, okay, mein Unternehmen oder das Unternehmen, in dem ich arbeite, das wird tatsächlich über eine Balanced Scorecard gesteuert und wir haben auch vielleicht auch separat OKRs oder Ähnliches und der Geschäftsführer, der macht Budgetplanung auf diese Art und Weise und so weiter. Und dass ich mich mit seinen Instrumenten, wie das Business gesteuert wird, auf Augenhöhe unterhalten kann. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Vorbedingung. Das heißt, ich muss den Dialog suchen mit den Führungskräften, wie steuert ihr eigentlich das Unternehmen? Und ich muss mich fachlich so rüsten hinsichtlich Betriebswirtschaft, dass ich da auf Augenhöhe mich sinnvoll unterhalten kann. Das heißt, die Ausbildung von mir persönlich, der ich überzeugen möchte, ist wichtig. Der nächste Schritt ist, dass ich mir eine Nutzenargumentation aufbaue, die meinen Adressaten trifft. Das ist in dem Fall dann meistens wahrscheinlich die Geschäftsführung, ihm aufzuzeigen, warum macht es Sinn, mein Unternehmen prozessorientiert zu führen und in die Prozesse alle unterschiedlichen Unternehmenszielstellungen hinein zu integrieren. Und das im Idealfall vorzurechnen, weil fast alle Geschäftsführer, und das ist ja auch deren Job, rechnen in Euros und in Gewinn und Marge. Das heißt, denen muss ich das aufzeigen können, zumindest plausibel machen können, wo das Geld liegt. Wenn ich das mache, ist das Ziel, dass ich, wenn das verstanden wird, dass ich einen klaren Projektauftrag erhalte. Einen klaren Projektauftrag heißt für mich immer, dass es eine klare Zielstellung gibt, also so ein klares wünschenswertes Bild der Zukunft, was möglich auch bildhaft beschrieben ist, sodass alle eine Emotionalität damit verbinden. Das bedeutet aber auch, dass gewisse Ressourcen bereitgestellt werden, dass Eskalationswege aufgezeigt werden, dass es klare Verantwortlichkeiten gibt und dass es ein eingefordertes Commitment gibt. Da gibt es auch schöne Vorlagen für so klare Projektaufträge bzw. für klare Rollenaufträge. Da sehr stark darauf aufpassen, dass wir nicht wieder in die alten Muster fallen, dass der Qualitätsmanager für Qualität verantwortlich ist oder dass der Umweltbeauftragte jetzt sicherstellen soll, dass wir jedes Jahr 50% Umweltemissionen oder sowas reduzieren. Das können diese Personen nicht leisten. Sie können eine beratende Rolle dabei einnehmen. Das muss durch die Linienverantwortlichen, durch die Prozessverantwortlichen passieren. Das kann von den Managementverantwortlichen nur begleitet werden. Also einen klaren Auftrag braucht es, der klar kommuniziert wird. Dann mit einem klaren Kickoff muss das Ganze starten. Und dann ist die Frage, wie organisiere ich den Rest? Aus meiner Sicht, auch von der Aufbaustruktur von den Verantwortlichkeiten, aus meiner Sicht ist es ganz zentral, dass diejenigen, die in der Vergangenheit Managementsystemverantwortliche werden, von ihrer Verantwortung, zum Beispiel, ich muss jetzt irgendwie Qualität sicherstellen, befreit werden. Weil das muss durch die Linienverantwortlichen, durch die Prozessverantwortlichen passieren und das muss auch im Projektauftrag oder in der Auftragsklärung klar werden. Und die Grundlage von jeder Operationalisierung von diesen Zielrichtungen ist das Geschäftsprozessmanagement. Und dafür braucht es einen Verantwortlichen, der das moderiert. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Rolle eines Prozessmoderators, Prozessmanagementmoderators, wie genau man den benennt, möchte ich jetzt offen lassen, der das Gesamt-Business-Management-System und die Operationalisierung dessen moderiert. Ich weiß, du magst das nicht so gerne. Ich würde immer ganz gerne Inhouse-Consultant, denn du sagst, Inhouse-Consultant ist was Temporäres, deswegen passt der Begriff nicht. Aber ich finde, es macht es von der Idee her am klarsten. Die anderen Fachdisziplinen wie Qualität, Umwelt, Compliance und Arbeitssicherheit und so weiter stehen den Prozessmanagern dann beratend zur Seite. Sie schreiben bitte keine einzige Regel, sie schaffen auch kein einziges Stückchen eigenes Regelwerk, sondern sind rein beratend zur Seite derjenigen, die Operationalisierung verantworten. Und wenn diese Rollen so geklärt sind, dann kann man tatsächlich sehr schön in die Umsetzung gehen. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Eckpunkte. Das ist jetzt natürlich nicht umfassend beschrieben, aber so die wichtigsten Eckpunkte, wie man sich dem Thema nähern kann, wenn man das wirklich möchte. Und es gibt schöne Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. Ich glaube, Pascal findet das in Ordnung, wenn ich das erwähne, dass die Firma Symrise das zum Beispiel sehr schön macht. Und zwar ist das ein Beispiel, was nicht von uns beraten ist, sondern die sind aus eigenem Antrieb dahin gekommen. Und natürlich gibt es viele Kunden von uns, die das genauso umsetzen. Genau, das, glaube ich, kann man schon als Best Practice bezeichnen.
Sehr schön. Ich glaube, da waren viele Ansatzpunkte dabei. Und jeder, der nochmal tiefer in das Thema reingehen will, kann dann auch nochmal den DGHU-Beitrag lesen und sich auch gerne an uns wenden, wenn es da konkrete Fragen gibt oder konkrete Bestrebungen, die wir unterstützen können. Dann, viel Spaß.
Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du Anmerkungen für uns hast, wenn du Kommentare hast, wenn du mit uns in die Diskussion steigen willst, tu das gerne. Auch wenn du einen Themenwunsch für zukünftige Folgen hast, melde dich gerne bei uns auf dem Blog oder auch hier bei LinkedIn.